War 2024 jetzt eigentlich ein gutes Jahr für das Schweizer Nationalteam oder doch eher ein schlechtes? Bei der EM in Deutschland mal eben Italien ausgeschaltet und in den Viertelfinal eingezogen, aber seitdem kein einziges Spiel mehr gewonnen. Am letzten Freitag steigt die Schweiz mit einem 1:1 gegen Serbien aus der höchsten Liga der Nations League ab. Ein enttäuschendes Ende des Jahres. Obwohl Murat Yakin vor dem Spiel ja eigentlich noch gesagt hatte:
Ein Abstieg war kein Untergang.
Gegen Spanien verliert man am Montag mit 2:3 das letzte Spiel des Jahres und nicht zum ersten Mal muss Ricardo Rodriguez nach der Partie festhalten.
Schade, hätten wir ein bisschen mehr verdient gehabt.
Und bei den Grasshoppers hat man 2 Wochen lang einen Nachfolger für Trainer Marco Schellibaum gesucht. Man hat gesucht nach
Schweizer, Deutscher, Engländer, was auch immer.
Gefunden hat man am Ende Thomas Oral, der die Mannschaft vor dem Spiel gegen Winterthur übernimmt. Das ist die dritte Halbzeit. Der Fußballpodcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Ich bin Tillmann Pauls, ich bin heute für die langweiligen Fragen zuständig, aber für die spannenden Antworten habe ich mir Unterstützung ins Studio und vor die Mikrofone geholt. Neben mir steht Thomas Schifferle, der gerne gestern schon aufgenommen hätte, musste sich noch einen Tag länger gedulden. Dafür darfst du jetzt nicht nur über die Schweizer Nationalmannschaft reden, sondern auch noch über den neuen GC-Trainer. Wie sehr freust du dich?
Extrem, vor allem, weil ich mich so unheimlich gefreut habe, zum Fenster rauszuschauen heute Morgen und das Wetter gesehen habe und denke, es gibt eine ganz schöne Velofahrt zu der Redaktion. Nein, wird eine lustige Sendung, ich freue mich.
Und man muss sagen, wir haben so viel Verspätung, du bist sicher schon wieder trocken, falls du richtig
nass
bist.
Ja, genau.
Wir sind so viel verspätet, dass sogar Oliver Gut pünktlich ist aus dem Fricktal. Du hast mir am Wochenende ganz stolz geschrieben, du hättest dich informiert und vorbereitet und hast mir dann in Großbuchstaben über WhatsApp geschrieben, Terzic rot.
Genau.
Was habe ich mit dem unfassbar tiefgründigen Input, was habe ich damit anfangen sollen, genau?
Nein, dass es halt bezeichnend ist für die Schweizer Nationalmannschaft, nebst dem, dass sie keine gute Nations League gespielt hat, dass Spieler vom Platz sollte fliegen, wo am Schluss dann, wenn es mir recht ist, 1-1 schießt.
Und nicht bei uns im Studio, dafür in Spanien auf Teneriffa sitzt Dominik Wiemer. Dominik, du genießt die Aussicht aus deinem Hotel auf einen anderen Hotelkomplex oder auf ein anderes Gebäude. Kannst du uns trotzdem ein bisschen neidisch machen? Ist es warm? Ist das Wetter schön? Warst du am Meer?
Ja, also es ist tatsächlich, ich sehe einfach eine graue Wand, wenn ich jetzt da gerade aus dem Fenster raus schaue. Aber wenn ich jetzt mir die Mühe machen würde und das Fenster würde laufen, dann würde ich irgendwo blauen Himmel sehen. Ich würde Leute sehen im T-Shirt, Leute mit kurzen Hosen und irgendwo da hinten dran, vielleicht so einen Kilometer entfernt, ist schon noch der Atlantik. Also ich hoffe, das macht schon ein bisschen
Neid. Auf dem kleinen Fenster, wo ich dich sehe, sehe ich aber was Langärmliches. Also im Hotelzimmer gut. Oh, Entschuldigung, graues oder braunes T-Shirt, ich nehme alles zurück. Wir fangen an mit den beiden Nations League-Spielen der Schweizer Nationalmannschaft am Freitagabend und am Montagabend.
Ich glaube, wir haben doch gute Leistung gebracht, aber sehr viele Entscheidungen auch gegen uns gelaufen. Vielleicht auch Entscheidungen, die wir nicht richtig getroffen haben, ob jetzt gegen den Ball oder mit dem Ball. Aber es ist Nations League, klar, Priorität ist sicher EM und WM. Und wir sind in Top 1, das ist sicher sehr wichtig. Und jetzt wollen wir sicher gute Quali spielen an der WM. Und das ist jetzt nächste Ziel für uns.
Das war Captain Granit Xhaka nach dem 1:1 am Freitagabend gegen Serbien, der gleichzeitig den Abstieg der Schweizer bedeutet hat. Dominik, wir waren zusammen im Stadion, ist eigentlich eine recht gute Zusammenfassung von Granit Xhaka. Es ist in Anführungszeichen nur die Nations League. Man konzentriert sich jetzt auf die WM-Qualifikation. Abstieg tut weh, aber mit so einem kleinen Sternchen dran, weil es eben nur die Nations League ist.
Ja, das stimmt. Das einzige Problem, das ich habe mit dieser Betrachtung, ist, dass die Schweiz sich zuerst während der Nations League überhaupt nicht so hat verhalten, wie es nur die Nations League wäre. Also ich rede da vom Trainer Murat Yakin, der das Ziel ja hat, sich für das Finalturnier zu qualifizieren, wo dann auch beim ersten Zusammenzug Anfang September in Dänemark eigentlich mehr oder weniger DM-11 hat aufgestellt. Ich meine, Granit Xhaka hat jetzt immer gespielt, das ist okay, das will er auch. Der jagt ja, gut, der Rekord hat ja schon in den Länderspielen, ich glaube, jetzt ist es mittlerweile 135, aber er würde da vielleicht noch gerne noch so in die Sphäre von Cristiano Ronaldo kommen, ich weiß nicht genau. Aber ich meine, neben ihm hat auch immer Remo Fröhle gespielt, Manuel Akanji, der noch nicht verletzt war, hat er immer gespielt. Brel Mbolo, der, wenn nicht gesperrt war, war er immer vor im Sturm. Also man hat die Nations League nicht einfach wie etwas anderes behandelt, was gilt zu testen, wo man Erkenntnis gewinnen kann, sondern man hat eigentlich oft mit den besten verfügbaren Kräften gespielt.
Thomas, ist es, das sind die besten verfügbaren Kräfte, aber ist es irgendwie ein bisschen vielleicht auch natürlich, dass man sich nach einer EM-Endrunde, man befindet sich wieder in der Saison, auch wenn es die besten Spieler sind, vielleicht ein bisschen, auch wenn es gar nicht bewusst ist, zurücklehnt, weil es eben nur die Nations League ist?
Das ist sicher ein Aspekt. Du hast, es ist einfach ein Zustand, wo man vor einem Jahr kam bei dieser Nationalmannschaft. Ich glaube, die EM ist ein Ausreißer gewesen. Das muss man sagen. Wenn man sie ganz nüchtern würde analysieren, wäre vielleicht auch nicht alles so glanzvoll gewesen, wie es dann in der Retrospektive gemacht worden ist. Es haben sich zwei, drei fundamentale Probleme offenbart in dieser Nations League. Angefangen beim Trainer, geht weiter mit der Qualität der Mannschaft und am Schluss hat man sich einfach viel zu fest darauf kapriziert. Ja, es ist gegen uns gelaufen, wir haben kein Glück gehabt, die Schiedsrichterentscheidungen sind gegen uns gewesen. Also man hat schon sehr leicht immer und sehr schnell das Alibi gesucht gehabt, auch mit der Verletzung. Ich meine, Verletzungen haben viele andere auch. Ich meine, die Spanier haben das auch und die Deutschen haben das auch und ich weiss nicht wer. Die Engländer haben die Ausfälle alle auch. Klar, die haben andere Kader, die haben eine andere Qualität, die haben eine andere Breite. Aber du hast einfach auch wieder einmal gesehen, in dieser Nations League, dass die Qualität in der Schweiz halt nicht so gross ist, die Breite nicht so gross ist. Und vor allem, wenn ich vom Trainer rede, muss ich sagen, er steht im Verdacht, relativ unvorbereitet in die ganze Nations League reingegangen zu sein.
Warum?
Ich denke, man kann es beispielsweise mal festmachen am Rücktritt von Fabian Schär. Das hat den Jakin völlig auf dem falschen Fuß verwünscht. Also mit dem ist etwas, was er absolut nicht damit gerechnet hat. Murat Yakin war glücklich und zufrieden gewesen, hat seinen neuen Vertrag, ist dann in die Ferien, hat sich im Pool zu Mallorca ablichten lassen. Ob das dann ein Stil ist von einem Nationaltrainer, ja, okay, das muss er wissen. Und dann hat er das Gefühl, ja, es geht so weiter. Und der Dominik hat ja aufgezählt, er hat eigentlich im Prinzip einfach das Gefühl, jetzt mache ich mit dieser Mannschaft, wo ich an der EMK habe, mache ich weiter. Einfach minus Sommer und Shaqiri. Sommer und Shaqiri, die hören auf. Dann hat er das Gefühl, ja, jetzt mache ich einfach den Rest weiter. Dann habe ich meine AB, Scher, Akanji, Rodriguez. Alles okay. Basis stimmt, ja, gut. Und dann kommt der Scher dazwischen. Und dann hast du gesehen, dass er absolut nicht darauf vorbereitet ist, was mache ich, wenn mal so einen ausfällt. Er hat ja den ganzen Herbst nicht genutzt, um mal etwas zu probieren. Schakka Freuler. Ausser, wo der Schakka gesperrt war, hat der Zakaria mal eine Chance bekommen. Statt mal zu schauen, was mache ich eigentlich als Alternative, was habe ich eigentlich als Alternative zum Remo Freuler als Partner, als Assistent vom Granit Xhaka. Oder? Und da hat er nie irgendetwas probiert. Nie.
Er hat jetzt am Freitag, Olli, du bist ja vorbereitet, du hast es schon
gesehen,
probiert, Amanda Tschömert in der Innenverteidigung.
Ja, aber wieso?
Natürlich, er war dazu gezwungen, ganz viele Verletzte, gesperrte Spiele auch, aber ja, bist du auch der Meinung, dass man es ein bisschen verpasst hat und man jetzt
definitiv
eigentlich gesehen hat, es gäbe ja die Spieler, die vielleicht mal eine Chance verdient hätten, aber zu spät?
Es gibt für den Punkt wie zwei Sichtweisen, oder? Wenn man natürlich das Ziel ausgibt, man will etwas erreichen in dieser Nations League, dann kann man das schon so spielen oder aufbieten und disponieren, wie er das gemacht hat, nur muss dann auch die Leistung kommen. Wenn die natürlich nicht kommt und am Schluss ein Abstieg ist, muss ich sagen, dann hätten wir gescheiter experimentiert und wären abgestiegen, weil dann hätten wir irgendwo etwas für die Zukunft gebaut, wenn es auch nur in den Positionen 12 bis 18 ist. Und so hat man wie gar nichts von dieser Nations League, jetzt wo man draussen ist. Die Frage ist, kann man mit der Schweizer Nationalmannschaft überhaupt so planen, dass man sagt, man will in einem Wettbewerb wie der Nations League erfolgreich sein. Da sehe ich zum Teil wenn ich über die Jahrzehnte schaue und an all die Absagen bei Testspielen früher denke und so, schon auch ein bisschen eine Mentalitätsfrage. Und ich meine das völlig wertfrei. Ich kann mir vorstellen, bei anderen Nationen ist es einfach wichtiger, das Trikot zu tragen, egal ob es ein Testspiel ist, eine Nations League oder eine WM-Quali. Ich habe das Gefühl, bei den Schweizer spielt das mehr eine Rolle. Das hat aber nicht mit den Spielern per se zu tun, sondern ein bisschen so, wie wir alle sind. Der Patriotismus ist bei uns vielleicht ein bisschen weniger ausgeprägt als bei anderen Nationen. Auch das meine ich wertfrei. Wir können uns wahnsinnig freuen, wenn wir irgendwie ein Viertelfinale erreichen an einer EM. Aber wo man dann raus ist, habe ich nicht allzu viele Tränen gesehen auf der Straße, wie das vielleicht in Italien der Fall ist.
Lass uns doch gerade beim Freitag bei dem 1:1 in Serbien bleiben. Dominik, im Stadion, also ich habe jetzt da kein großes Mentalitätsproblem ausgemacht. Das war meiner Meinung nach eigentlich der beste Auftritt der Schweiz in der Nations League.
Ja, das habe ich auch so gesehen, oder? Und es, wenn man ja so den Rahmen denkt, Freitagabend im kalten November dazu, im letzten Grund, ja, man hat sich auch noch fast auf ein Heimspiel, auf ein Auswärtsspiel eingestellt, wo es ja deutlich mehr serbische Fans hatte. Und für das, was er auf dem Platz war, haben sie wirklich geschafft, die Schweizer Fans, die im Stadion waren, die haben sie geschafft, zum Anführen zu bringen. Also es war wirklich ein leidenschaftlicher Auftritt. Auch gerade die zweite Halbzeit, sicher der beste Auftritt in dieser Nations League. Man hat halt auch wieder müssen in Erfahrung bringen, ja, das halt einfach wirklich vor innen die Qualität fehlt. Ja, ich meine, Ramdun ist mit Abstand der torgefährlichste Spieler. Er macht ein herrliches Goal, vergibt natürlich auch noch eine riesige Chance, wo eigentlich, was wäre es gewesen? Wäre das 1:0 gewesen? Ja. Oder es wäre noch 1:0 gewesen dann, oder? Aber es ist sicher ein mitreissender, mit Anführungszeichen, Auftritt gewesen. Aber, Thomas, es ist halt auch bezeichnend, wie man das Gegengoal bekommt, oder? Also, und das hat sich ja jetzt auch durch die Nations League durchgezogen. Man bekommt einfach aber so einfache Gegengoal, oder? Und an diesen Gegengoal ist kein Schiri die Schuld, an diesen Gegengoal ist kein Rasen die Schuld und auch kein unsportlicher Gegner, sondern es ist die eigene Naivität. Und da hat man eigentlich die ganze Nations League über so einfache Goal.
Aber ich finde, das widerspricht eben nicht unbedingt dieser Mentalitätsfrage, wenn du überlegst, wer in diesem Match alles auf dem Platz gestanden ist, wo vielleicht auch um seinen Platz in dieser Mannschaft kämpft oder darum, dass er in eine bessere Position kommt innerhalb des Kaders. Und das kann man genauso als Bestätigung sehen, dass eben jetzt vielleicht mehr Engagement, mehr Leidenschaft etc. dahinter ist. Plus, wenn sie ja dann so die letzte Chance haben, neigen ja die Schweizer schon dann dazu, sich nochmal zusammenzureissen. Also ich meinte, gegen die Ukraine in der letzten Nations League ist sie auch irgendwie ganz spitz geworden hinten raus. Dann hat man sich irgendwie im
Tschechien.
Oder gegen Tschechien, ja. Hat man sich im letzten Moment gerettet, oder? Und das hat ja jetzt auch können passieren, selbst bei einem 1:0, wenn man am Schluss Resultat in Spanien sieht gegen durchschnittlich motivierte Spanier.
Ja, jetzt gar hochhängen. Ich meine, was haben sie jetzt gemacht? Sie haben das Minimum geleistet gegen Serbien, sie haben sich zumindest engagiert. Sie haben das gemacht, das Minimum gemacht, was sie in Serbien beispielsweise überhaupt nicht gemacht haben. Darum sind sie auch in so eine Situation geraten. Oder? Und der Match gestern Abend jetzt in Spanien, das ist jetzt einfach ein Freundschaftsspiel gewesen, ohne, also für mich jetzt wirklich ohne, also mit sehr, sehr begrenztem Aussagenwert. Natürlich können die Schweizer jammern, die drei Goal, die wir bekommen, das ist aber Pech und so, und die vielleicht blöden Fehler. Ich meine, wenn die Spanier ihre Goal anschauen, dann können sie genau das Gleiche sagen, was sie für Fehler gemacht haben. Der Goal beim 1:1 von Monteiro, bitteschön, die Penalty, die es verschuldet, boah. Also, die Spanier haben genau die gleichen Fehler gemacht, aber du hast gesehen, wenn die Spanier wollen, dann haben sie einfach, dann legen sie drei Tempel, dann legen sie drei Gänge rein und dann haben sie einfach Kontrollen über das Spiel wieder gehabt. Und die Spanier haben einfach auch nicht wollen, weil sie wissen, am Wochenende kommen dann ein bisschen wichtigere Spiele.
Eben, also über die Klasse der Spanier muss man nicht streiten. Nur, die Spanier hätten genau den gleichen Match gemacht, wie sie jetzt gemacht haben, wenn die Schweizer 1:0 gegen Serbien gewonnen hätten. Ob die Schweizer dann auch den gleichen Match machen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Das heisst nicht, dass sie einen Punkt holen oder dass sie gar gewinnen. Aber es wäre eine andere Gemengelage gewesen.
Ja,
Ja, Entschuldigung, Thomas, Entschuldigung. Um aus deinem dezenten Stöhner von vorhin so ein bisschen die Luft rauszulassen, also zum Serbien-Spiel, die unsere allseits beliebte Kategorie Expected Goals. Ich weiß, Florian ist nicht mehr da, aber ich... Er hat mir die Zugangsdaten überlassen. Also wenn man XG-Wert hat von 3,71 und man nimmt die Chancen von Okafor, der an die Latte geht, von Amdouni, der frei vom Tor steht... Vielleicht haben sie an Einstellung das Minimum gemacht, aber sie haben das gemacht und hatten wirklich gute Chancen und die besten Chancen, die sie wahrscheinlich in der Nations League hatten gegen den Gegner.
Ja, alles okay. Aber ich sage einfach, das ist aus der, in der Not kommt dann so ein Auftritt stand. Also ich sage nur, wenn du dann nicht mehr dich wehrst, dann wehrst du dich nie mehr. Also wenn du dann dich nicht auflehnst, dann lehnst du dich nie mehr auf. Also das ist, das Minimum, wo die Mannschaft hat können leisten, egal in welcher Zusammensetzung. Dass sie am Schluss in einer gnadenlos naiven Art noch das 2-0 sucht, kann man einerseits sagen, ja, okay, junge Mannschaft, viele junge Spieler drauf, die haben unbedingt das 2-0 schiessen. Was ich dort halt einfach bemängle, ist dass ein Chef mit der Schakka nicht erkennt, wie offen die Mannschaft steht. Das ist, glaube ich, etwa sieben sind im gegnerischen 16er bei meinen eigenen Corner. Ja. Oder? Alle Verteidiger sind da vorne rein. Das ist alles okay. Verteidiger, die können da vorne gehen, der Armenda mit seiner 1,97. Alles okay. Aber da muss einer an der Mittellinie stehen, oder in der Nähe zumindest von der Mittellinie, zum Absichern. Und das, ja. Das würde ich erwarten, dass ein Xhaka das sieht, dass ein Xhaka das dirigiert, organisiert. Aber das passt zu der ganzen Nations League-Kampagne vom Xhaka.
Inwiefern?
Weil sie schlecht war. Vielleicht ist das ein bisschen hart, aber ich kann einfach bei einem
Ist ja sonst gar nicht deine Art.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe bei einem Granit Xhaka halt einen anderen Maßstab wie bei einem anderen Spieler, weil ich einfach von ihm mit seiner Klasse, die er hat, am meisten erwarte. Er hat in Dänemark oben die Nerven verloren. Er hat durch das gefehlt, hat eine rote Karte gegen Spanien. Er hat in Serbien einen Auftritt angelegt, der gleich schlecht war oder noch schlechter als die von der ganzen Mannschaft. Also so etwa Embolo-Niveau. Nachher hat er gegen Dänemark daheim in einer unvorstellbaren Naivität 1-1 verschuldet. Und dann hat er, was noch schlimmer ist für mich, ist, hat das 2-2, ist er binnen, hat er zugeschaut, was jetzt der Gegner macht. Er hört einfach plötzlich auf in der Aktion rein und schaut einfach zu, wie der Däne das 2-2 schiessen kann. Und dann kommt der Auftritt gegen Serbien, ist eigentlich okay gewesen. Aber eben mit dem, das würde ich erwarten von ihm. Oder von mir aus auch vom Remo Freuler, ich würde von den Alten erwarten, dass sie das sehen, was da für eine Gefahr ist. Und dann kommt der Match gestern Abend. Xhaka inexistent. Also wenn man jetzt eine Gesamtnote geben will für seine 5 Spiele, die er gemacht hat, und auf 3,5 kommt, dann ist er gut bedient.
Dominik, hast du Granit Xhaka gesehen gestern? Du warst in Spanien im Stadion. Inexistent?
Ja, es geht zumindest in die Richtung. Und ich würde mich da anschliessen, Thomas, oder? Also... Es ist schon so, jetzt die letzten Wochen, Monate sein Auftritt, hingen schon ein paar Fragezeichen. Oder? Er ist einer, der eigentlich immer spielt, auch in seinem Club. Er will auch immer spielen. Es ist einfach auch die Frage, tut mir ihm vielleicht einen Gefallen? Jetzt heisst es so, er ist jetzt in diesem Zusammenzug gekränkelt, ist nicht so fix. Ja, warum spielt er denn zweimal von Anfang an? Wer bestimmt eigentlich, dass er spielt? das ist so ein bisschen, also man denkt, ich meine, er gestern legt Jan Petri eigentlich, müsste es eigentlich auch noch zuerst dagegen gehen, als er ihm auflegt. Also es sind einfach so Fehler und Aktionen drin, wo du von ihm einfach überhaupt nicht gewöhnt bist, von einem Spieler, wo sie jetzt, das hat man schon fast wieder vergessen, bei dieser Ballon d'Or-Wahl in Top 20 hat er geschafft, also unter den weltbesten Fußballer war. Und für das sind es wirklich sehr schwache Auftritte zuletzt gewesen. Da kommt dann auch noch dazu, er ist der Captain und da kann man sicher auch Sachen ansprechen, aber das habe ich gestern im Stadion beobachtet, also seine Körpersprache, wie er zum Teil auch mit seinen Mitspielern ist umgegangen, hat er einfach kein gutes Bild hingelassen.
Aber wenn wir doch schauen, Wenn das der Granit eine starke Phase gehabt in der Nationalmannschaft und wenn weniger gute, dann werden wir auf so Nations League kommen bei den weniger guten oder auf allfällige Testspiele und, oder auf eine Qualifikation, die irgendwie eh am Schluss gewünscht, auch wenn es knorzt ist bei der letzten EM-Quali. Und dann, wenn es eigentlich wirklich wichtig ist, ist er meistens mit der Stärkste, wenn nicht der Stärkste. Ich glaube, es zeigt halt auch, dass er es hat bei ihm schon auch eine Rolle spielt, wie ernsthaft man den Wettbewerb oder die entsprechenden Spiele sieht und nimmt. Und eben Serbien jetzt fast echt der beste Match von ihm in der ganzen Kampagne, von denen, die er hätte dabei sein können. Und es zeigt eigentlich nur, wie unverzichtbar er für die Mannschaft ist. Und halt auch, ja, dieser Laune vielleicht auch ein bisschen unterliegt. Aber das ändert nichts daran, dass die Mannschaft den Spieler braucht. Weil wenn er stark ist, dann kommt man eben in ein EM-Viertelfinal. Oder verliert dann auch ein EM-Viertelfinal, weil er verletzt spielt. Obwohl er nicht schlecht spielt, aber vielleicht limitiert ist in gewissen Aktionen. Und das spielt einfach eine Wahnsinnsrolle. Was mich noch positiv stimmt, ist seine Aussage. Ich meine, es ist vieles gegen uns gelaufen. Ich glaube, etwa der Satz, den wir in der ganzen Nations League mit Abstand am meisten gehört haben.
Mit Abstand.
Mit Abstand und nicht zuletzt vom Trainer. Dass er aber sehr, sehr die gleiche Botschaft eigentlich aussendet wie der Trainer, lässt zumindest darauf schliessen, dass die sich arrangiert haben oder nach wie vor arrangieren und verstehen. Und das ist ein Hoffnungsschimmer, wenn es um die WM-Quali geht.
Lasst uns über die Spieler reden aus dem 1:1 gegen Serbien und den 2:3 gegen Spanien, die wir wenig gesehen haben die letzten Monate und vielleicht öfter hätten sehen wollen. Amanda, Tschömert, Muheim, Kutesa. Thomas, hat dich irgendjemand besonders überzeugt?
Überrascht hat mich der Ehre auch Tschömert. Wenn ich an Umgang denke, wo der Jakin mit ihm gehabt hat oder gepflegt hat, wie man es immer will sagen. Ja, wenn ihr nicht denkt, im Frühling war er in Irland noch dabei gewesen, im Testspiel und er hat so richtig gemerkt, wie er ihn abqualifiziert und so ein Beiläufchen, wie das der Jakin so kann. Und dann nimmt er ihn auch nicht mit an die EM. Und jetzt hat er ihn plötzlich gebraucht und der Tschömert hat geliefert. Also der hat wirklich, ich meine, der Block gegen den Lahovic am Freitag, also der war vorragend.
Nach dem Amanda-Fehler ist er dann im letzten Moment
noch genau. Da. Und dass er dort jubelt, wenn er ein Goal geschossen hätte, das ist also absolut begreiflich. Nein, er hat auch gestern Abend sehr einen seriösen Match gemacht. Und das ist jetzt für mich wirklich eine Überraschung gewesen. Das hätte ich nicht gedacht. Und da muss ich sagen, das spricht für, um das Wort vom Oli aufzunehmen, das spricht für dem seine Mentalität, das spricht für dem seine Bereitschaft, das Beste zu geben für die Nationalmannschaft.
Und Errett Schömert, der ehemalige Innenverteidiger, aktuelle defensive Mittelfeldspieler genau. In Spanien, auch noch beachtlich, dass er...
Vielleicht hat er dort auf dieser Position gegriffen, dass er hinten besser ist. Er hat ja bis jetzt noch nie in der Nationalmannschaft überzeugt, oder? Also wäre mir jetzt nicht grosse Erinnerung. Aber das sind jetzt die zwei Länderspiele, muss ich sagen, das ist jetzt einer, der es verdient hat, dass man auf ihn setzt.
Dominik? Wäre es dir aufgefallen oder ist es bei dir auch eher Schömert?
Ich wollte noch schnell etwas anführen, es sind mir noch andere aufgefallen, aber dementsprechend ist jetzt so wichtig, die Erkenntnis, dass man auf den Schömert durchaus vertrauen kann, weil eben seit dem Rücktritt vom Schär ist eigentlich so ein bisschen die Position eine Seite vom Akanji ist vakant. Also der Elvedi hat sich für die ist eigentlich der erste Kandidat gewesen, für den Platz, hat sich überhaupt nicht aufgedrängt, hat wirklich einen sehr schwachen Herbst im Nationalteam hinter sich. Der Amanda, der jetzt zuerst mal die Chance bekommen gegen Serbien, hat das gut gemacht. Natürlich so typisch Amanda, er wirkt zum Teil so ein bisschen nonchalant. Das kann auch durchaus eine Stärkung sein, weil er sich ja, weil er so ein bisschen wirkt, wie er gar nichts nervös machen kann. Aber es hat eben ab und zu auch noch so ein bisschen den Nachteil, dass er sich relativ einfach typieren lässt, aber ich meine, mit seiner Größe, mit seinem Speed, den er trotzdem hat, trotz dieser Masse, die er auf den Platz bringt, hat er halt schon ein enormes Potenzial. Das ist halt auch das Potenzial, das ein Club wie Frankfurt dazu verleitet, für ihn, je nach Boni und alles, was dazu kommt, 15 Millionen zu zahlen für einen Innenverteidiger aus der Schweiz. Obwohl er ja, muss man sagen, bei IB in Super League kein überragender Verteidiger war, aber er hat eben das enorme Potenzial. Das hat er jetzt können zeigen gegen Serbien. Er ist sicher auch ein Kandidat auf Tour für den Platz neben Akanji. Ja, Erkenntnis war schon hinter rechts gewesen. Also, wie die Jacke mit dem Tschömer umgegangen ist, ähnlich ist ja eigentlich auch ein bisschen mit dem Fernandes umgegangen. Der ist schon völlig aussen vor gewesen. Plötzlich schon im Zusammenzug im Oktober ist wieder dabei gewesen. Hat von Anfang an gespielt daheim gegen Dänemark, hat das sehr gut gemacht. Und hat jetzt hinten rechts gegen Serbien und gegen Spanien, wie ich finde, auch wieder gute Leistungen gezeigt.
Ja, Spanien bin ich nicht einverstanden.
Ja, aber Thomas, weißt du, also, man muss ja auch noch die Umstände sehen. Also,
ich bin jetzt nicht ganz einverstanden. Bei Serbien bin ich absolut bei dir. Das hat mich auch, das hat mich auch überrascht. Bei Spanien, da ist er also gerade in der ersten Halbzeit sehr oft im Schilf rumgestanden und hat riesige Löcher aufgemacht auf seiner Seite. Darum der Vorbehalt.
Gegen einen Williams, den man auch noch muss sagen, der jetzt wirklich...
umso mehr sollte man nicht Löcher aufmachen.
Im 1 gegen 1 halt schon einer von der Besten ist auf der Welt.
Es geht nicht ums 1 gegen 1, sondern es geht darum, dass er die Löcher offen lässt.
Der Williams macht die Löcher aber auch selbst auf.
Genau. Ja, und das ist auch durchaus wichtig, weil der Widmer, der ist ja hinten rechts jahrelang unter dem Jakin ein Fixpunkt war, auch völlig zu Recht, weil man sich auf ihn einfach können verlassen konnte. Aber der macht ja auch schwierige Phasen durch in seinem Club. Bei Mainz ist er nicht mehr Stammspieler, wird jetzt auch nicht jünger, hat auch jetzt immer wieder so ein bisschen angeschlagen gewesen. Also von dem her ist es so wichtig gewesen, dass sich da hinten rechts einer konnte im Vordergrund spielen als Alternative zum Widmer.
Nur schon wegen dem Widmer, weil du sagst, ist ja lustig, der Widmer wird nicht aufgeboten, weil er kaum spielt im Verein. Und der Ricardo Rodriguez wird aufgeboten, obwohl er kaum spielt oder gar nicht spielt im Verein.
Aber gut, das ist eine Frage von der Alternative wahrscheinlich auf dieser Position.
Oli, wie sieht es bei dir aus?
Ja, Tschömer muss man auf jeden Fall erwähnen. Ich glaube, er hat ein Stück weit auch den Nachweis gebracht, warum er mittlerweile der Schweizer ist mit dem Zweitmeisterspiel in der Primera Division. Hinter dem Fabio Celestini notabene. Allerdings muss man auch sagen, es gibt nicht so viele Schweizer,
die wahnsinnig... Ist das mal in Batz gestanden, Oli?
Nein, das haben wir mit Fabio Celestini mal diskutiert in der PK, darum weiss ich es zufällig. In einer von den wenigen, wo ich war.
Also in der BZ ist es nicht gestanden, oder?
Ja. Und Ivan Rakitic vielleicht noch mit kleinem
Stärkchen. Ja, wenn man ihn als Schweizer bezeichnet, ist natürlich Ivan Rakitic Nummer 1, das ist klar. Dort hat allerdings der Herr Celestini klar gesagt, ja nein, das ist ein Kroat, der spielt für Kroatien. Gut, aber Ende bei dieser Diskussion, Tschömer hat mir klar besser gefallen, beispielsweise als der Amenda. Und was beim Tschömer auch ist, er ist vom Spielertyp her Fabian Schär nicht ganz unähnlich, weil der kann etwas mit dem Ball, der kann einen langen Ball spielen. Er kann
vor allem lang und diagonal.
Diagonal, er kann Impuls geben aus der Abwehr raus, neigt auch dazu, was beim Fabian Schär auch ein langer Begleiter war in der Karriere, mal so einen ein derberen Bock drin zu haben pro Match. Wo man dann denkt, das ist jetzt aber nicht nötig gewesen. Aber das wäre etwas, was ich unter Umständen würde versuchen. Vor allem, wenn man mit einer Dreierabwehr will spielen will. Kommt ein bisschen darauf an, wie sich da der Jakin entscheidet in Zukunft. Weil ich glaube, das könnte gut passen. Man soll jetzt das noch nicht in den Himmel loben. Und was ich noch erwähnenswert finde, ist, dass der Monteiro doch dazu neigt, auf grösserer Bühne etwas zu zeigen. Also das hat man mit IB gesehen, wenn es irgendwie auf europäischem Niveau wichtig war.
Ich glaube, jetzt kommt gleich wieder das Wort Mentalität.
Und ja, und das hat man auch bei dem Goal, wo er schiesst, mit ein bisschen Mithilfe. Ich glaube, man kann es besser verteidigen, aber mit auch ein bisschen gesehen.
Aber vorher macht es natürlich auch sehr stark. Und er ist für mich auch einer von diesen Gewinner von dem zusammengezogen. Er ist ja zweimal reingekommen. Jetzt kann man sagen, gegen Serbien okay. Hoffentlich bringst du dort noch so ein bisschen Schwung rein. Aber ich finde, du hast das richtig gesagt, Oli. Er ist ja einer von diesen Spielern. Ich finde das aber so, wenn man Schweizer Club in die Champions League geht, also zum Beispiel IB, dann merkt man eher, welche Spieler im Kader können auch auf diesem Tempo mithalten, welche können sich auch gegen physisch bessere Gegner immer noch in Szene setzen und welche geraten Grenzen. Und er ist sicher einer von denen, da bin ich voll bei dir, Oli, wo man wirklich sieht, ab und zu, hey ja, der hat etwas, den könnte man sich vorstellen in einer Top-Liga. Sein Problem ist halt wirklich die Konstanz, also, dass er das eigentlich nicht abrufen kann über eine längere Zeit. Und darum ist er immer noch bei IB. Aber er hat natürlich schon etwas, auch gerade die Dynamik, trotzdem mit einer einigermaßen guten Technik, wo natürlich ja, in der Schweiz aussen, das bringt so gut wie kein Spieler mit. Und darum ist das natürlich schon auch wichtig, erstens sicher für ihn, aber auch für einen Jakin, dass er zeigt, dass er wirklich auf diesem Niveau kann performen kann.
Aber der Montero ist auch so ein Beispiel für, die Jakin, für den Umgang des Jakin mit gewissen Spielern. Im Sommer, im Spätfrühling macht man Druck, damit man den Ja kann einbürgern kann, damit man den Ja kann mitnehmen an die EM. Und dann ist er nachher der erste, glaube nach der ersten Selektion ist er schon rausgefoult, der Montero. Dafür holt man den Quad, wo du an, der ist jetzt super und das ist jetzt unser Mann und der Steven Zuber und wo ist jetzt ein Quad, wo du an, ist jetzt der plötzlich viel schlechter als im Frühling? Ein Steven Zuber ist jetzt der plötzlich viel schlechter als im Frühling? Das ist so ein Hin und ein Her und so planlos und Umgang mit dem Ulysses Garcia oder mit dem Gregory Wüttrich. Das sind Sachen, wo ja, auf du halt einfach schon problematisch sind.
Ja, mit einem Cedric Zesiger, wo, ja, wo man Zesiger. Ja eigentlich, nein, es geht mir nicht um wie Zesiger, es gibt ja noch x Beispiele, also Jordan Lotomba, der bei Feyenoord Rotterdam mit Champions League spielt, wo irgendwie nie mehr dabei ist. Ein Babu, wo man meint, Nazi-Karriere unter dem Jakin
sind. Haben irgendwie alle mal bei eBay gespielt, oder?
aber ja, ich meine, schlussendlich, das ist doch auch so, Thomas, beim Jakin, er hat doch einfach seine Spieler auf die, die er uneingeschränkt baut. Er hat dann noch etwa 12 weitere Spieler auf die, die er setzt. Und dann der Rest sind für ihn auswechselbare Figuren. Und ja, da bin ich bei dir. Die schiebt er hin und her. Da schaut er nicht unbedingt auf Menschliches, auf irgendwie Befinden schaut er da. So, ja, die sind mal dabei und sie nicht. Und wenn sie da, es liegt eh näher, ihre Leistung zu bringen. Aber das ist jetzt nicht eine neue Erkenntnis.
Bevor es jetzt wirklich zu negativ wird, wir sind am Ende vom Länderspieljahr und es gab nicht nur die Nations League und die letzten Wochen. Deswegen lass uns noch mal über alle 15 Spiele gucken, die dieses Jahr stattgefunden haben. Und eins davon war dieses hier.
Das Spiel ist aus! Die Schweiz schlägt den Europameister Italien 2-0 und steht im Viertelfinal dieser Europameisterschaft. Was bin ich stolz auf dieses Team?
Sascha Ruhrfer ist stolz auf dieses Team. Und eben, wenn man aufs ganze Jahr guckt, dann sind wir bei der Bilanz angekommen, jetzt Mitte November von 15 Spielen. Man hat nur 4 Siege, 6 Unentschieden, 5 Niederlagen. Man hat 20 Tore geschossen, 19 Gegentore bekommen, 40 Spieler eingesetzt. Man hat 12 Torschützen. Es klang jetzt gerade so ein bisschen negativ, aber muss man das Jahr nicht trotzdem eigentlich als positiv bewerten am Ende?
Ja, ich meine, wenn du mit der Nations League anfährst, dann können wir nicht plötzlich zur Europameisterschaft kommen. Wenn du eine Bilanz willst ziehen von der Nations League, dann ziehen wir eine Bilanz Nations League zuerst.
Da bin ich auch froh, ja. Und ja, jetzt ziehen wir gut. Bilanz des Jahres.
Ja, dann ist ja logisch, dass die Europameisterschaft rausragt. Sie ist natürlich auch ein atmosphärisches Highlight gewesen, das muss man sagen. Wenn 10'000 Schweizer da mitziehen durch Deutschland durch, ja, das hat ein gutes Bild abgegeben und die Mannschaft ist ja beflügelt von dem 3-1 von dieser ersten Halbzeit gegen Ungarn durch das Turnier durchgelaufen. Nicht immer in einer absolut überragenden Manier, aber sie sind im Viertelfinal gewesen. Also das ist ein sehr gutes bis sehr gutes Resultat. Wenn wir im Rückblick schauen, also wenn wir nochmal zurückschauen, mit einer verpassten Chance gegen England, auch mit einem optimalen Coaching vom Trainer, muss man auch sagen, dass er der schlechteste Schweizer Spieler die ganze Zeit auf den besten Engländer spielen lässt und nicht reagiert. Also der bist du gegen den Saka. Dominik will möglicherweise widersprechen, weil der Ebischer ein Berner ist oder ein Ex-Sieben-Spieler. aber es ist schon, ich meine, der Match gegen Italien, der ist ziemlich gut gewesen. Die Italiener würden sagen, es war eine Katastrophe aus ihrer Sicht. Das hat der Trainer an der Pressekonferenz nach dem Match relativ unverblümt zum Ausdruck gebracht.
Aber man kann es auch positiver ausdrücken als ziemlich gut. Er war schon sehr gut.
Das Schweizer Spiel, ja, das können wir ja, gegen Italien. Ich meine das ja damit, ziemlich gut, meine ich sehr gut.
Ah, ist das dein höchstes Form?
Ja, vielleicht ist der Match gegen Deutschland genauso gut gewesen, aber der Gegner ein bisschen besser, oder?
Da bin ich voll bei dir.
Ja. Und gut, dann haben die Deutschen einen kapitalen Fehler gemacht, aber das ist ja egal.
Und das ist ja, muss man ja sagen, also es ist ja ein gutes Turnier vom Jakin, obwohl er jetzt Trebischer gegen Saka, gegen England im Schilf hat lassen. Ich meine, ja, er hat dort auch wirklich eben es geschafft, sicher auch nach der Auftaktzeit gegen Ungarn und hat erst alles in Gang gebracht. Das ist so, aber er hat ja immer wieder auch überrascht mit seinen Nominationen während der EM. Er hat eigentlich immer recht bekommen. Natürlich gehört da dazu auch Glück. Also wenn man halt den Shaqiri, der ja eigentlich so verkappte Sturmspitze war gegen Schottland, der eigentlich kein gutes Match zeigt, aber er holt ihn halt auf wunderbare Weise rein. Oder es ist natürlich auch so ein bisschen alles gelaufen. Man ist so in einen Schwung reingeraten. Aber es hat natürlich auch am Jakin gelegen, der wirklich in diesen Wochen ein gutes Gefühl für die Mannschaft bewiesen hat. Ein Gefühl, das er aber sonst in seiner Amtszeit als Nationaltrainer relativ wenig bewiesen hat.
Ich habe noch einen Ton mitgebracht aus der EM nach dem Italien-Sieg mit Murat Yakin im SRF-Studio.
Ja, es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Mannschaft jetzt immer umgestellt hat. Und das haben wir auch beobachtet. Und da haben natürlich auch ihre eigene Identität ein bisschen gesucht. Und nicht umsonst haben sie heute auch wieder drei, vier neue reingebracht, wieder ein System. Also ja, mit allem gerechnet, dass sie aber nicht mit einer Viererkette kommen, dann habe ich gewusst, dann machen wir kaputt. Also das haben wir gewusst, dann machen wir platt. Wenn sie mit der Viererkette, dann lassen wir sie laufen und das ist es auch.
Murat Yakin redet über Italien und die Umstellung und das Selbstbewusstsein, die Freude. Es ist jetzt schon ein ganz anderer Eindruck, den man hat. Es war vor einem Jahr ein anderer Eindruck, den man von ihm hatte. Man hat das Gefühl, bei der EM ist er so wirklich aufgeblüht.
Ja, aber er hat ja dann nachher die Aussage relativiert. Also die ist natürlich, das hat er auch realisiert, die ist nicht speziell schick gewesen, die war ja relativ unanständig gegenüber dem Gegner gewesen. Und das hat er dann auch hat er gemerkt. Und man hat auch den Rahmen gesehen. Ich meine, das, ich glaube, das war im Fernsehen, im Schweizer Fernsehen. Genau. Gewesen. Und das Studio vom Fernsehen, das war mitten in der Fankurve rein gewesen. Also da ist die ganze Atmosphäre natürlich auf ihn eingeschwappt. Also das ist sicher ein, keine Formulierung, wo er speziell stolz ist drauf. Die hat er relativiert. Aber was man muss sagen, es ist natürlich halt ein EM oder auch ein WM. Das ist halt so ganz speziell. Da bist du 5-6 Wochen zusammen inklusive Vorbereitung und dann entsteht halt irgendetwas, dann entsteht eine Gruppendynamik. Und es ist doch halt einfach, es ist nichts als menschlich, es sollte nicht so sein, aber es ist halt so, es ist doch viel spannender für den Yakin, ein Match vorzubereiten gegen Deutschland oder EM, gegen Italien oder EM, gegen
England. Was er ja genau so gesagt hat in Deutschland.
Das ist doch einfach etwas ganz anderes als gegen Weißrussland oder irgend so etwas. Oder? Jetzt ohne, mal gegen die Weißrussen kann man etwas sagen. Oder ich weiss nicht wer. Das ist bei ihm ganz klassisch und das weiss der Oli natürlich auch von der Zeit vom Yakin als Trainer vom FC Basel, dass das etwas anderes ist, ein x-beliebiger Match in der Meisterschaft oder halt dann gegen Chelsea.
Das ist das eine. Und ich glaube, das andere, und das ist vielleicht fast die grössere Gabe von Murat Yakin, ist, er lässt die Spieler ein Stück weit dann auch machen, selbst wenn er etwas vorbereitet hat, aber die auf dem Feld etwas sehen und dann finden, wir tun uns da anpassen während dem Match. Da muss nicht unbedingt der Murat das sehen, sondern er lässt sie laufen und er hat vor allem eine Gabe. Wenn eine Mannschaft mal in einem Flow ist, neigt er dazu mit seinem Verhalten, den einfach zu laufen zu lassen, also nicht zu brechen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil von dem, was an der EM gelungen ist. Bei der Taktik haben wir ja während der EM viel diskutiert, wie viel ist da Giorgio Contini, der eine Rolle spielt. Oder? Wissen wir im Endeffekt nicht ganz genau. Aber das war in Basel ja auch so gewesen. Europäisch ist ja das immer gelaufen mit dem Yakin und immer weit. Also, und zum Teil eben auch so St. Petersburg daheim oder Tottenham auswärts, dass die Spieler nach dem Match oder dann mit ein bisschen Abstand gesagt haben, ja, haben wir dann gemerkt, die sind ja verunsichert und haben den Matchplan selber geändert auf dem Feld. Nicht auszuschliessen, dass das im Detail auch während der Euro ein bisschen passiert ist, will ich aber jetzt nicht einfach behaupten. Nur eben, er lässt auch Raum für so Sachen und das ist schon eine Qualität dann, wenn es läuft. Das Problem ist, wenn es nicht läuft, wie findet er denn den Weg raus mit der Mannschaft?
Ist das was sich ändern kann, was sich ändern wird? Dominik, wie guckst du jetzt zum Beispiel auf die WM-Quali, die nächstes Jahr beginnt? Eher positiv, wenn man in Gedanken an die EM ist oder wenn man an die EM-Quali denkt oder jetzt gerade die Nations League, dass es vielleicht doch wieder harzig werden könnte?
Das ist noch schwierig zu beantworten. Also einerseits muss man sagen, die EM, die überstrahlt zu Recht alles. Und neben der ist der Abstieg in der Nations League in die zweithöchste Kategorie ist völlig verkraftbar. Auch darum, weil man ja jetzt trotzdem noch im Top 1 bleibt für die WM-Qualifikation. Also man wird dort nicht auf Gegner wie Frankreich, wie Spanien, wie Deutschland treffen. Das ist schon mal eine gute Nachricht jetzt zum Ende von diesem Jahr. Ja, von dem her, rein so von der Stärke her, muss natürlich die Schweiz absolut mit diesem Anspruch in die Quali reingehen, sich für das Turnier 2026 zu qualifizieren. Und trotzdem hat man eben jetzt ein bisschen Fragezeichen, bedingt durch den Herbst, bedingt, dass man da jetzt nichts dazu hat beiträgt, dass man das Gefühl hat, man wird dann ready sein für die Kampagne. Und ja, ich meine, Joachim muss schon noch beweisen, dass er halt nicht nur während 3, 4, 5 Wochen, dann, wenn es am wichtigsten ist, absolut, das ist so, ein gutes Gefühl hat für die Mannschaft und die auch zum Erfolg führen kann, sondern dass es eben auch über Monate schafft. Weil es ja natürlich schon die letzte EM-Qualifikation, die ja grauenhaft geändert ist, wo man sich noch so ein bisschen hepp-klepp, das Turnier hat gerettet und wo natürlich jetzt so die Nations League, die 2, 3 Monate jetzt in diesem Herbst, ein anderes Bild haben abgegeben. Also das ist so ein bisschen das Fragezeichen, das man jetzt muss haben.
Ja, man muss natürlich sehen, wenn ich von den letzten 13 Wettbewerbsspielen EM-Quali, EM-Endrunde und Nations League. Sind das 13? Nein, mehr. 15 Spiele. 15 Spiele haben sie 2 gewonnen. 2. Und gerade die richtigen 2 natürlich.
Genau, die 2 wichtigen und richtigen.
Genau, die 2, die sie haben müssen gewinnen, Ungarn und Italien. Sie haben das Jahr von den 11 Wettbewerbsspielen haben sie ein einziges Mal zum 0 gespielt. Gegen Italien. Sie haben jetzt in diesen 6 Nations League-Spielen 14 Gegengole bekommen. Also es zeigt schon, wo der Schuh drückt. Also man muss schon dringend mal wieder lernen, zu Null zu spielen. Also du kannst natürlich, das wird wieder ein anderes Niveau sein, die WM-Quali. Da wirst du dann nicht Spanien haben oder von mir aus auch Dänemark. Da wird dann werden andere Mannschaften kommen, so einem anderen Lostopf, wo es dann wahrscheinlich einfacher ist, was einfacher sollte sein. Aber sie müssen schon dringendst wieder lernen, einmal fehlerfrei zu sein hinein. Und vor allem müssen sie, das hat der Jakin gestern angesprochen, einfach wieder mal effizient im Sturm werden. Also ich meine, du hast es vorher angesprochen gehabt, Tillmann mit den Expected Goals gegen Serbien. Ja, ich meine, wenn du dann 10 Chancen hast, gerade wieder Ramdouni, die mit Moka vor, ja, der wird vorhin noch abgelenkt, das ist ein bisschen Pech, aber die von Ramdouni, das ist mehr als ein Penalty, oder? Das ist aus 5 Meter. Das ist
noch ein bisschen näher.
Das ist 5 Meter. Das sind halt Momente, wo du das Goal machen musst. Und dann gibt es halt einfach auch, wenn du die WM-Quali anschauen, gibt es natürlich dann einfach auch mal noch eine zentrale Frage vorne rein, was mit dem Brel Embolo anfangen.
Auch bei dem kann man sagen, in den richtigen Momenten getroffen, an der EM zumindest genau. Eine gute Leistung, aber sonst eigentlich ein schlechtes Jahr von ihm, oder Olli?
Ja, das ist es von ihm, ja. Wobei wir haben noch selten gesehen, irgendwie 5 gute Matches aneinander machen.
Oder? Und man muss sagen, jetzt bis zur EM auch aus einer Verletzung
und
gekommen.
Und oft aus Verletzungen dazu. Etc. Das Turnier in Deutschland war gut, unterm Strich. Ich erwarte die WM-Qualifikation wahrscheinlich so gespannt wie nie mehr seit WM-Teilnahme 1994 in den USA gegangen ist, wo man so ein bisschen euphorisch war, nachdem man ja knapp die EM-Quali verpasst hat für 1992 und damals sich dann für die WM qualifiziert hat. Ich habe wirklich also das vorher überlegt, während ich so Thomas zugelegt habe, also da würde ich anders hinter dem Fernsehen hocken als letztens, einfach weil mich wahnsinnig interessiert, wie die Schweizer jetzt in dieser Phase schlönd, weil dass die Mannschaft, wie wir sie jetzt in all diesen Jahren zuletzt erlebt haben, so ein bisschen über dem Zenit könnte sein, der Verdacht liegt trotz der Mischung vom Alter und so natürlich nahe. Und so wie es jetzt halt wieder in der Nations League gelaufen ist, habe ich das Gefühl, das wird jetzt der prägende Wettbewerb, vielleicht, wenn es um die Beurteilung vom Nationaltrainer Murat Yakin geht. Wenn er das schafft, dann ist doch klar ein Plus, unterm Strich, weil die Gegner werden im Schnitt einfach besser sein als in dieser EM-Quali, weil es halt auch um viel weniger Plätze geht für die Europäer. Wenn er das nicht schafft, dann wollen wir mal schauen, ob es noch weitergeht.
Also Oliver Gut ruft die WM-Qualifikation zum wichtigsten Ereignis seit 30 Jahren
aus. Was für ich habe gesagt, so gespannt wie noch.
Was für dich persönlich
also, so gespannt wie noch vor keiner Qualifikation, nicht ja, vor ja. einer Endrunde.
Jetzt lass mich das doch ein bisschen verknappen,
damit es besser klingt. Was für ein Teaser ich jetzt aussehe. Das ist ja unglaublich.
Olli, wir werden dich zu jeder Nationalmannschaftssendung einladen. Wir erwarten, dass du alle Minuten gesehen hast, alle
das
Interviews
ich,
gehört
hast,
ich alle
mir
Texte gelesen
bedankt.
Hast. Ja. Dominik, bist du auch so gespannt?
Unglaublich, ja. Also, ich habe es kaum erwartet. 13. Dezember, Auslosung in Zürich. Ist natürlich dick angestrichen. Ist alle Termine verschoben, absolut.
Nein, aber ich hätte es noch mal ernsthaft werden, im Gegensatz zu Muli.
Hallo?
Nein, alles gut. Imbolo ist wirklich, das ist halt wirklich ein... Ja, ich kann mir noch lange erzählen, was das für ein Sonnenschein ist, intern. Alles gut und recht, aber meine, für mich zählt so ein Auftritt wie in Serbien. Für mich zählt so ein Auftritt wie gegen Serbien. Das zählt für mich viel mehr, wenn er die Mannschaft mit seiner Attitüde hängen lässt.
Das Auswärtsspiel in Serbien, er hat sie in dem Sinne hängen gelassen, dass er den Elfmeter nicht geschossen hat, aber er hat zumindest Verantwortung übernommen und hat es versucht, also hängen lassen.
Wenn er einmal Verantwortung übernimmt, sollte er es nicht machen, weil er war nämlich nicht eingeteilt als Penaltyschütz. Also, das wird ein Knackpunkt sein, für mich, um einfach auch die Sturmproblematik lösen. Was ist die beste Position in dem Fall für den Zeki Amduni? Wo von denen vorne rein wirklich, ja, jetzt gerade gegen Serbien einen ganz tollen Match gemacht hat, einen starken Match und gezeigt hat, dass der etwas kann, wo ganz wenige Schweizer können, nämlich auf engem Raum einen Zweikampf gewinnen, unberechenbar sein. Und wenn er dann den Böllner aus 5 Metern noch ins Goal schießt, dann ist es noch besser.
Vielleicht noch abschliessend, also Trembolo steht ja trotzdem auch noch für ein Problem, das man vielleicht auch nicht noch so vernachlässigen oder für einen Mangel, oder was sich jetzt halt auch in diesem Herbst zeigt. Oder? Also, ja, wer sind die Nachfolger denn überhaupt? Also, oder wer sind die Alternative? Eben, man könnte sich überlegen, mit dem Amduni eine Sturmspitze zu spielen. Oder? Ich glaube, jetzt auch gestern hat man es probiert. Ich glaube, es war so der falsche Zeitpunkt gewesen, um jetzt zu sagen, das funktioniert oder funktioniert nicht. Für das war der Gegner zu gut gewesen. Aber sonst, wo sind die Schweizer Mittelstürmer? Gibt es irgendeinen, den man sieht, mit 18, 19, mit 20, der vielleicht irgendeinen nachrücken könnte? Es tut mir leid, ich habe die Frage beantwortet. Aktuell sieht man leider keinen. Und ja, ich meine, das passt so ein bisschen, oder? Du 19 hat DM-Quali verpasst, du 21 hat DM-Quali verpasst, der Schweizer Fußballverband hat eine Studie selber in Auftrag gegeben, wo er mehr oder weniger hat gesagt, ja, man ist in Nachwuchsförderung zurückgekehrt. Man bringt viel weniger Spieler in Top-Ligen rein als vergleichbare Länder wie Österreich, wie Dänemark. Und ich glaube, das ist schon so ein Alarmzeichen, oder? Weil, wenn man natürlich weniger Spieler reinbringt, ist halt die Chance wirklich auch grösser, dass sich einer von denen durchsetzt und für eine wichtige Kraft im Nationalteam kann werden.
Wir sind gespannt, wer nächstes Jahr die Tore schießen wird für die Schweiz.
Albion Ayeti.
Das ist ein Mittelstürmer.
Wir sind gespannt, wer im nächsten Jahr die Tore schießen wird für die Schweiz.
Jetzt
ist einfach mal Ruhe. Nein, jetzt ist einfach mal Ruhe.
Lars Villiger,
jetzt werden ja andere Seiten aufgezogen, weil wir jetzt ganz lange über die Schweizer Nationalmannschaft geredet haben. Aber wir müssen noch von einer historischen WM-Qualifikation, die uns nächstes Jahr ins Haus steht,
unbedingt
zu einem historischen vielleicht Abstiegskampf in die Super League kommen, nämlich zum Grasshopper Club.
Ich glaube mittlerweile, dass eine sehr gute Mischung sehr, sehr wichtig ist, aber die Menschenführung ist schon, gerade was die Führung eines Vereins und einer Mannschaft angeht, unheimlich wichtig geworden. Man hat es gerade in den Extremsituationen erlebt man das immer wieder, dass die Taktik dann etwas hinten angestellt wird und wie viele Vereine können sich es erlauben, nur über das Taktische zu kommen. Es ist unheimlich schwer, deshalb denke ich, dass Menschenführung an oberster Stelle steht.
Das war Thomas Oral, der neue GC-Trainer, allerdings in einem etwas älteren Interview, das er vor 2 Jahren mal gegeben hat. Thomas hat gesagt, er wollte eigentlich am Montag aufnehmen. Ich habe gedacht, wir machen es am Dienstag, dann haben wir den neuen GC-Trainer und es ist, meine Wünsche sind erhört worden.
Das ist Flair vom neuen Moderator.
ganz, ganz andere Seiten hier aufgezogen.
Das ist vor allem ein ganz anderes Timing als früher, ja, oder? Ja.
Einerseits müssen wir am Anfang vielleicht schnell über das Timing reden. GC hat sich vor 2 Wochen von Marco Schellibaum getrennt und hätte jetzt eigentlich eine ganze Länderspielpause Zeit gehabt, um den neuen Trainer mit der Mannschaft arbeiten zu lassen. Jetzt ist es Dienstag, jetzt haben wir noch drei, vier Einheiten, die er vielleicht hat, um die Mannschaft kennenzulernen. Ist schon speziell. Also spricht dafür, dass man nicht direkt den Trainer gefunden hat, den man vielleicht gerne hätte haben wollen. Wir haben letztes Mal über Peter Zeidler gesprochen, der im Stadion saß. Patrick Rahm, Gerald Scheiblehner von Blau-Weiß Linz, der sich das, glaube ich, hätte vorstellen können, wie man hat lesen können in Österreich, wo aber der Verein gesagt hat, nein, wir trennen uns nicht vom Trainer. Jetzt ist es Thomas Oral. Thomas, das Timing ist schon schwierig, wenn man bedenkt, wie viel Zeit man jetzt verloren hat.
Ja, es zeigt einfach, wie kopflos, dass die sportliche Führung von GC vorgegangen ist. Ich meine, es gibt Argumente, oder hat es gegeben, um sich von Marco Schäniwärm zu trennen. Aber wenn ich das mache, dann muss ich den Nachfolger parat haben. Und die sind nicht parat gewesen. Die haben sich, also wirklich, wenn sie Gedanken gemacht haben, sind sicher die Falschen gewesen. Wie sie weitergehen wollen. Und wenn jetzt heute Nachmittag der vorgestellt wird, der Thomas Oral, und dann heisst es, er sei immer ihren Wunschkandidat gewesen, ja, dann haben wir einen verfrühten oder einen verspäteten April-Scherz. Also, das ist jetzt sicher nicht die erste Wahl. Und es ist, ich habe seine Vita nachgelesen, also eindrucksvoll ist sie nicht. Und ich meine, es gibt im Kommuniqué einen wunderbaren Satz. Und, also den finde ich.
Ich glaube, wir meinen
den gleichen. Ja, das kann man gut vorlesen. Willst du vorlesen?
Dominik, liest ihn vor.
Ja, also ja, wirklich, als ich das heute Morgen gesehen habe, nach einer relativ kurzen Nacht, habe ich wirklich zuerst gemeint, die Seite, die du uns da hast geschickt, Thielmann, die ist fake. Und zwar wegen genau dem Satz.
Ich muss dazu sagen, ich habe die offizielle Pressemitteilung von GC verschickt.
Okay, genau. Mit insgesamt 152 Zweitligaspielen bringt der 51-Jährige die richtige Expertise mit.
Und da kannst du sagen, GC hat die Kommunikationsabteilung, wo der Club verdient. Das ist ein Hahn. Ohne Büchern im Quadrat. Oder? Das heisst, wir freuen uns auf die Challenge League.
Also ungefähr so hat es auf mich auch gewirkt auf den ersten Blick. Ich war sinnigerweise gerade am Zähneputzen, wo du die Nachricht verschickt hast. Habe dann auch an eine Zahnbürste gedacht. Und bin dann auch mal nachlesen und habe dann einfach gesehen, okay, Ingolstadt, dort war es auch okay gewesen, wenn man die Performance anschaut. Dort war es auch eine Weile gewesen.
Man muss sagen, er war viermal insgesamt bei Ingolstadt.
Voilà. Und zuletzt eigentlich mit einem wirklich okay Punkteschnitt und eben, glaube ich, über 465 Tage oder so irgendetwas als Cheftrainer, vorher interimistisch. Ingolstadt sind andere auch schon rausgeflogen, die dann, glaube ich, mit dem FC Basel Meister geworden sind. Grüße an Thorsten Fink an dieser Stelle. Aber ich glaube, GC wird nicht Meister. Ich bin eher beim Thema Challenge League.
Ja, und wer war schon noch bei Ingolstadt? Also, ich meine, es war der Harald Gärtner, der ja das Ganze verantwortet von Los Angeles FC und somit auch schlussendlich der starke Mann ist bei GC. Von dort kennt man Stefan Schwarz, der Sportchef. Und jetzt nehmen sie einfach wieder einen aus dem Kuchen. Und das spricht halt schon gegen ihr riesiges Netzwerk, das sie halt angeblich hatten.
Man muss zu Thomas Oral noch sagen, bekannt war mir der Name schon ein bisschen. Ich habe jetzt gesehen, er war Co-Trainer bei Felix Magath beim FC Fulham, vielleicht die größte Aufgabe. Und Ingolstadt seine erfolgreichste Zeit, aber was mich ein bisschen hat stocken lassen, ist die letzte Station, ja. SV Sandhausen. Ich sehe hier 6 Spiele, dann sehe ich vom Februar 23, hat es genau 2 Monate gedauert.
Bis April, oder?
Dann bis April. Und eben seit April 23 kein Trainerjob mehr. Dazu noch einer, der nie in der Schweizer Liga gearbeitet hat, der GC wahrscheinlich vom Namen kennt, aber die Liga sonst nicht, das Team sonst nicht.
Gut, immerhin war er weniger lang arbeitslos als der Sportchef vorher. Der war nämlich 5 Jahre ohne Verein.
Ja, also das war auch die Frage, die ich mir gestellt habe. Also, was ist da in Sandhausen denn derart schief gegangen? Und natürlich die Liga-Kenntnis auf der anderen Seite, bevor wir ihn jetzt vertrampen. Klar ist der andere Breitenreiter beispielsweise eine andere Hausnummer. Auch gewesen, wo er gekommen ist, würde ich behaupten. Aber eben, der hat auch nicht schon in dieser Liga geschafft vorher und so und ist dann auf Anhieb mit dem FCZ Meister geworden. Nochmal, GC wird nicht Meister, nicht, dass man mich falsch versteht. Aber wenn wir mal schauen, was er kann bewirken kann. Irgendwie wird ja er auch taktisch etwas können, auch wenn er von Menschenführung schwätzt. Ich hoffe zumindest, dass er das auch
ein
bisschen kann.
Ein Hörer von uns, J.W., er hat gesagt, ich soll ihn lieber anonymisieren für das, was okay. Jetzt kommt. Anhänger des Karlsruher SC, wo Thomas Oral auch Trainer war, für 16 Spiele immerhin. hat damals einen Dreijahresvertrag bekommen, er hat es dann nicht ganz geschafft. Und da hat er mir den Artikel geschickt, der J.W. Von badenonline.de. Und da ist das Zitat, nachdem sich der KSC von Thomas Oral getrennt hat, ich zitiere: Schließlich galt Oral in der Szene nicht nur als Trainer mit überschaubarem fußballtaktischen Wissen, sondern besonders menschlich als schwierig. Beides stellte er in Karlsruhe unter Beweis. Ist jetzt ganz fies, wenn ich das hier so vorlese und wenn wir ihn mit dem Quote zu Goetze entlassen, ist es lange her. Es kann genauso gut am Verein gelegen haben.
Aber das ist nicht aus dem Kommuniqué zitiert von Karlsruhe, sondern vom Journalist.
Das ist von dem Journalist, genau.
Aber wenn man noch etwas Positives ja sagen zu dieser Ernennung, kann man ja noch sagen, der Assistenztrainer von ihm ist Michael Henke. Ich freue mich, das wird mir meine Kindheit zurückerinnern, wo ja das schon ein prägendes Bild war, vor der Seitenlinie, Rotmar Hitzfeld im Trenchcoat, hinter ihm auf der Bank mit einer Brille wie einem Buchhalter und Krusle, der Michael Henke.
Es ist schade, Dominik, dass du nicht im Studio bist, weil Thomas guckt ganz irritiert in die Runde. Bei dem, was du sagst.
Grosser Henke-Fan.
das ist sein, von dem lebt er, von dem das zerrt er die ganze Zeit, seit Otmar Hitzfeld bei Bayern München weg ist. Ich war der Assistent von Otmar Hitzfeld, oder? Und ich meine, er hat ja mit mäßigem Erfolg seither geschafft, wenn er sich mal als Cheftrainer irgendwo versucht hat. Unter anderem in Kaiserslautern. Ziemlich die Hose gegangen. Und vor allem, was beim Henke in Erinnerung ist, er war Assistenztrainer vom Hitzfeld in Dortmund. Das war März 1995. Dortmund schlägt Lazio im UEFA Cup Viertelfinal 2-0 in einem begeisternden Match. Und der Stefan Schappisa, den man selbst in Bern kennt, hat einen überragenden Match gemacht. Er hat sich sonst immer schwer gegen italienische Verteidiger. Aber dort gegen Lazio super. Zwei Tage nach dem Match trainiert man ein bisschen, spielt 5 gegen 2. Der Henke macht mit. Was macht der Henke? Er kommt auf die Idee, den Schappisa abzugrätschen. Schappisa fällt aus 11 Monate für meinen Kreuzbandriss. Also gut, jetzt nehme ich mal davon aus, dass der Henke in seinem Alter nicht mehr mittrainieren
wird. Wahrscheinlich wird er nicht mehr mittrainieren.
Ja, bei den Spielern, die GC hat.
Auf jeden Fall hat er direkt eine schöne erste Bewährungsprobe. Am Samstagabend trifft GC auf Winterthur. Die beiden letzten Mannschaften in der Tabelle. Wie siehst du das Spiel?
Ganz einfach für GC must win. Also das muss GC gewinnen. Also
aber es ist ja eigentlich auch für Winterthur ein Must-Win.
Stell dir vor, wenn Winterthur den Match gewinnt, dann sind das 5 Punkte Unterschied. Oder? Also GC muss den Match noch mehr gewinnen als Winterthur.
Das ist im Letzi.
Das ist im stimmungsvollen Letzi, genau. Ja, das wird sehr ein lustiger Match werden auf alle Fälle.
Es wird ein lustiger Match, an dem wir am nächsten Montag reden können. Wir können auch noch über Lugano gegen FCZ reden und FCB gegen Servet. Die ersten 4 Teams spielen untereinander, die letzten 2 Teams spielen untereinander.
Und, ja, wir könnten schauen, was in einer Woche übrig geblieben ist von Oli seiner WM-Qualifikationsauphorie.
Genau, wir werden Oli das nächste Jahr nach jeder Länderspielpause abfragen, wie es eigentlich bestellt ist und seine Euphorie.
Ich habe gesagt, Spannung.
Das war die 261. Episode der dritten Halbzeit. Danke euch beiden hier im Studio. Danke Dominik, dass du immer noch vor deinem Laptop, auf dem Bett, auf der Couch, auf dem Stuhl in deinem Hotelzimmer sitzt. Danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anregungen, Lob, wenn Tommy euch einen guten Italiener empfehlen soll, dann schreibt uns eine Mail an tillmann.pauls@tamedia.ch oder ihr schickt uns über Instagram eine Sprachnachricht unter dritte.halbzeit.podcast. Wir melden uns nächste Woche wieder, dann wie gewohnt am Montag. Und zum Abschluss habe ich noch ein Lied mitgebracht, und zwar zum Ende von Rainer Maria Salzgeber im Rahmen der Schweizer Nationalmannschaft. Ich bin kein großer Jazz-Fan. Olli hat es mehrmals erfolglos versucht, mir es irgendwie beizubringen. Es ist zu viel für mich. Ich kann es nicht.
Er behandelt sie.
Auf jeden Fall hat er im Rahmen der Corona-Sendung im Jahr 2020 mal die Klarinette rausgeholt, die er früher oft gespielt hat. Und darum zum Abschluss Stubete Gang. Aber die Klarinette, die man zwischendrin hört, ist Rainer Maria Salzgeber, der am Montagabend sein letztes Spiel mit der Schweizer Nationalmannschaft bestritten hat.
Ogni ogni mi lagare. Philipp Stell.